Ja, hallo Andreas, schön, dass du es nach Taifun geschafft hast. Heute zum ersten Mal zu deinem ersten Podcast, oder? Hast du schon mal vorher schon mal einen Podcast mit jemandem aufgenommen?
Nee, habe ich nicht, aber erstmal auch vielen Dank für die Einladung, für die freundliche Begrüßung. Und ich freue mich, ja, hier zu sein. Und das ist das erste Mal, dass ich einen Podcast mache und bin auch ein bisschen gespannt.
Ja, ich hoffe nur gespannt, nicht aufgeregt, weil musst du gar nicht sein. Unterhalten uns
aus ja. Aus dem Alter bin ich raus.
Ja, ich bin total dankbar, dass du dir jetzt die Stunde Zeit genommen hast.
Nicht zu danken, schon mal vorab. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, genau. Möchtest du dich einmal vorstellen für unsere Hörer?
Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ich bin Andreas Vergos, bin Tierarzt, bin seit fast 30 Jahren tätig und mache und habe eine Fahrpraxis, die ich unterhalte. Bin relativ groß im Radius im Einsatz und unter anderem auch auf den orthopädischen Sektor spezialisiert im Pferdebereich. Das machen wir mit Herzblut, mit Passion und natürlich mit viel Einsatz. Und ich hoffe, dass wir da so ein paar Fragen und ein paar Punkte heute erläutern können, die euch auch weiterhelfen würden.
Genau. Es war eine sehr bodenständige Vorstellung, das macht dich sympathisch. Du
Danke.
Bist ja wirklich auf der ganzen Welt unterwegs und auch wirklich sehr bekannt für deine Pferdemedizin. Und deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, was du mir gleich alles erzählen wirst. Wir sprechen ja heute über das Thema Gelenke. Mhm. Und ja, das Pferd ist ja wirklich ein hochspezialisiertes Lauftier, was ja wirklich für die Bewegung gemacht ist.
Absolut, absolut.
Ja.
Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. Was denkst du, was macht das Pferd so zu einem Bewegungskünstler?
Ja, das ist natürlich, da könnten wir wahrscheinlich über diese Frage, über diesen Punkt einen ganzen Nachmittag einen einzelnen Podcast drehen und aufnehmen und uns intensiv darüber unterhalten. Aber das führt jetzt natürlich zu weit. Es ist natürlich eine ganz wichtige Frage und ein ganz wichtiger Begriff. Das Pferd ist ein Bewegungskünstler, um das einmal ein bisschen abzukürzen, vom Allerfeinsten salopp gesagt. Und natürlich Bau, Anatomie, Bewegungsmotorik, Physiologie, eigentlich alles, was ein Lebewesen ausmachen, sind beim Pferd maximal ausgebildet. Und wenn wir einfach mal jetzt auch als Nicht-Pferdeleute oder Tierärzte oder Pferdebesitzer, Besitzerinnen auf ein Tier, sprich auf das Pferd schauen, sehen wir, wow, das ist erstmal, das springt ins Auge. Mhm. Und es ist ein massives Lebewesen. Wir reden ja bei den ausgewachsenen Tieren von 500, 600 Kilogramm Lebendgewicht, auch mal drüber, aber das kann man mal gut als Mittelwert nehmen, egal welche Pferderasse man jetzt hat. Natürlich die Kleinen lassen wir jetzt da mal außen vor. Sprich, Warmblüter hauptsächlich befinden sich in dieser Gewichtsklasse. Aber um da nochmal auf die Frage zurückzukommen, das sind Bewegungskünstler. Schaut man sich die langen Beine an, schaut man sich diese Hinterhand an, wenn die vernünftig ausgeprägt ist bezüglich der Muskulatur, was da für eine Hinterhand da ist und welcher Schub damit aufgenommen werden kann, die dann umgesetzt werden von diesen, ich sage jetzt mal ein bisschen vereinfacht, langen Beinen bei diesen Tieren, das ist schon eine Wucht, das ist schon wirklich atemberaubend. Natürlich muss man dann das ganze Skelett noch mit hinzuziehen, welche Kräfte dort abgefangen, gehalten werden, umgesetzt werden. In der Länge vom Kopf ja, bis zum Schweif letztendlich, von der Halswirbelsäule, was die halten muss. Und wenn man die Tiere in der Hochgeschwindigkeit sieht, und wenn man das mal in Slow Motion sich anschaut, was da ein Genick eigentlich, wie das adaptiert ist, wie das passend ist, wie das Genick Millimeter nach links, rechts arbeitet und natürlich rollt. Das ist schon Wahnsinn. Die lange Halswirbelsäule, was da für Kräfte dann auch umgesetzt werden, das ist wirklich eine starke Leistung. Aber man kann eigentlich beim Pferd alles kurz vorstellen. Lange Beine, Hinterhand, wenn man sich die Schulter anschaut, was da für eine Winkelung ist, was dann eine Umsetzung ist, dass die Kräfte dann auch wirklich absorbiert werden und das Pferd sich schnell fortbewegen kann.
Ja, ich habe ja gar nicht so viel mit Pferden zu tun in meinem Alltag. Ich bin ja eher so in unserem Hunde- Sortiment unterwegs, aber ich habe letztens das Video tatsächlich gesehen von deiner Frau. Sie ist ja Trainerin für Rennpferde, richtig?
Richtig.
Ich mich gerne, ja. Genau. Und da hat die Mama mir ein Video gezeigt.
Ach so, ja,
von eurem Gewinnerpferd, was da sozusagen am Ende nochmal vorbeigezogen ist. Und da habe ich auch zum ersten Mal so richtig diese Bewegungsabläufe und wie imposant das ist, wenn ein Pferd so richtig an Fahrt und Schnelligkeit aufnimmt und wirklich rennt, sage ich mal, wie elegant und also das ist ja Wahnsinn, auch wie schön.
Das ist, ne? Sehe ich genauso. Das ist wirklich, sehe ich genauso, Helen. Und man freut sich natürlich, wenn man ein Rennen gewinnt. Da ist ganz, ganz viel Mühe, Arbeit, Training und auch Glück, dass am Tag X das dann alles passt, dass man dann sein Können auch umsetzen kann. Rennen sind immer ja von vielen Faktoren abhängig. Aber da haben wir uns auch sehr gefreut, dass wir uns das mit unseren Freunden mal teilen konnten. Und das ist wirklich diese Schnelligkeit, die dort aufgenommen wird und diese Umsetzung. Und ich sage, ich finde es auch sehr ästhetisch und beeindruckend, wie die Pferde sich bewegen in der Hochleistung. Und das ist jetzt nicht nur auf Rennpferde bezogen, das ist auch allen Pferden gegeben. Natürlich mit gewissen Unterschieden von der Rasse und auch ein bisschen von der Gehfreudigkeit und von der Spontanität. Aber das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
Im Gegensatz zum Rennpferd steht ja so ein, sag ich mal, normales Hauspferd auch viel im Stall und hat vielleicht auch weniger Bewegung. Was würdest du sagen, in welcher Art spielt denn die richtige Bewegung oder das richtige Bewegungsmanagement eine Rolle für die Gelenkgesundheit?
Das ist eine sehr konkrete Frage und eine sehr wichtige Frage, wenn ich das einmal so sagen darf. Das ist eine immense Wechselwirkung, die da ist. Und natürlich weiß man, desto mehr Bewegung oder ausgewogene Bewegung, desto besser für die Gelenkgesunderhaltung. Man muss natürlich, wie bei allem, wie im richtigen Leben, das gesunde Mittelmaß oder ein gesundes Maß versuchen zu finden. Es muss auch von der praktischen Seite her möglich sein. Es gibt sicherlich unterschiedliche Ställe, auch wie dort organisiert wird, wie dort auch gemanagt wird letztendlich. Und da ist man natürlich auch als Einstaller auch immer ein bisschen eingebunden und vielleicht auch gewissen Rahmenbedingungen auch ein bisschen mal eingeengt, was ich jetzt gar nicht negativ meine. Man muss als Besitzer, Besitzerin schauen, dass man da versucht, für sein Tier ein Optimum zu finden. Aber ganz prinzipiell, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, Helen, Bewegung ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für die Gesunderhaltung der Tiere allgemein. Also sprich Gesundheit allgemein, aber natürlich ganz punktuell auf die Gelenksfrage bezogen, auch auf diese Gelenke. Aber
gibt es da eigentlich so einen Richtwert, wenn man sagt, zum Beispiel bei einem gesunden, jungen Pferd, wie viel Bewegung und was für eine Art von Bewegung da angebracht ist?
Also wenn man wirklich die Möglichkeiten hat von den Auslaufmöglichkeiten, eigentlich tendiere ich dazu zu sagen, desto mehr, desto besser. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber die Grundtendenz ist damit ja gesagt und angegeben. Wenn wir jetzt, man muss das natürlich auch ein bisschen nach Alter, auch ein bisschen unterschiedlich betrachten. Man muss das natürlich auch von dem Einsatz des Tieres, sprich ein Rennpferd muss jetzt vielleicht nicht den Tag vorm Rennen einen ganzen Tag draußen sein und in der Sonne stehen. Ich sage das jetzt ein bisschen überspitzt, aber das ist natürlich, was ich gerade gesagt habe, unter Management und Organisation einzusiedeln. Aber im Prinzip ein junges Tier, da sind wir uns, glaube ich, auch ein bisschen aus dem Bauch heraus schon einig, desto mehr, desto besser. Und auch die anderen Altersklassen sollten so viel wie möglich machbar ist, raus und sich bewegen. Und dann kommen natürlich noch andere Faktoren dazu. Mit wem stelle ich ein Pferd zusammen? Passt das? Das Sozialverhalten, das ist ganz wichtig, dass das passt und dass die Pferde dann auch miteinander kommunizieren und sich wohlfühlen auf der Koppel. Nicht, dass ein Pferd nur gejagt wird und in der Ecke steht. Und also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass die da praktisch vernünftig in der Herde integriert sind. Da muss man sich auch ein bisschen Gedanken machen, wer zu wem passt. Ja. Aber ansonsten Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und natürlich ist das dann bei Galopprennpferden oder bei Turnierpferden oder Trabern, dass das auch ein bisschen gemanagt werden muss und dass man da sicherlich nicht die Pferde jetzt den ganzen Tag draußen hat, wenn es kurz vorm Rennen ist. Aber Ich bin ein ganz großer Verfechter von, bringt die Pferde raus und lasst sie laufen.
Ja, ja, da, das ist ganz ähnlich auch zu unseren Ansätzen beim Hund. Da ist es ja auch immer sehr schnell die Rede von viel Schonung und auch gerade so beim heranwachsenden Hund ja nicht zu viel Bewegung. Und wir haben da auch die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich wirklich für den ganzen Körper
Verstehe, absolut. Sehe ich genauso. Und das kann man, glaube ich, jetzt noch mal ruhig unterstreichen. Auch mal so ein bisschen mit Hinblick auf Verletzung eines Tieres, eines Pferdes. Ob jetzt im Hobbybereich, Freizeitbereich oder im Sportpferdesektor, das ist eigentlich gar nicht ausschlaggebend. Natürlich gibt es unterschiedliche Verletzungen und Erkrankungen. Und natürlich gibt es auch unterschiedliche Grade der jeweiligen Erkrankung. Aber es ist wirklich ja, also auch bei den meisten Erkrankungen tendiere ich dazu zu sagen, so früh wie möglich wieder Bewegung aufzunehmen.
Ja.
Das ist für die Gesunderhaltung der Gelenke oder des gesamten Organismus ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Es gibt, das ist ganz selbstredend, Erkrankungen, verunfallte Tiere, da geht dann nichts mehr. Die brauchen dann auch mal Boxenruhe bei einer Fraktur, Fissur. Da rede ich jetzt nicht. Aber alles andere, wo es vertretbar ist, ratsam ist, so früh wie möglich wieder eine Minimalbewegung aufzunehmen, befürworte ich extrem.
Ja.
Und es ist auch so, und wir sehen es auch, ob jetzt auch im Hundesektor, wir können auch mal da einen kleinen Querverweis zu den Humansport sehen. Man wundert sich, wie schnell da der eine oder andere, die andere dann auch wieder in ihre Sportart zurückkehrt. Bestimmt nicht, weil die da jetzt reingeprügelt werden, sondern das ist versiert und wir können da eine ganze Menge von lernen.
Ja.
Die machen auch sofort, wenn es vertretbar ist im Rahmen der Erkrankung, der Verletzung etc., eigentlich sofort ein Bewegungsprogramm.
Ja.
Und das sollte sich eigentlich auch im Pferdebereich durchsetzen, früher oder später. Zu viel Passivität führt ab einem gewissen Punkt zu noch mehr Problemen.
Ja.
Das ist ganz klar, ob jetzt muskulär, organisch, auch die mentale Geschichte darf man auch nicht unterschätzen. Aber wie gesagt, der Humanbereich hat uns eine ganze Menge vorgegeben. Das ist jetzt nicht, dass wir da alles eins zu eins übernehmen sollten. Und man muss auch differenzieren, ist auch klar. Mhm. Aber so diese Grundtendenz finde ich sehr vernünftig. Und ich glaube auch, dass da viele ältere Semester als Orthopäden im Humanbereich auch noch dazu gelernt haben oder dazulernen und da sicherlich auch in den letzten 10, 15 Jahren einen anderen Standpunkt angenommen haben.
Ja, ich glaube, da ist die Forschung, die Wissenschaft verändert sich da gerade.
Denke
so ein bisschen.
Ich, ja.
Das finde ich auch toll. Du hast gerade jetzt schon mal ein bisschen von Erkrankungen gesprochen. Jetzt ist es ja klar, dass wir jetzt hier nicht alle Gelenkerkrankungen nennen können, die es gibt. Das wird ja eine unendlich lange Liste sein.
Ja, klar.
Aber was sind denn so, sag ich mal, Gelenkerkrankungen, die dir auch sehr oft als Tierarzt begegnen, oder?
Also man kann jetzt erstmal unterscheiden natürlich zwischen den akuten Gelenkerkrankungen und den chronischen. Und das ist so eigentlich fast schon das Interessanteste an dem Ganzen, die Schnittstelle von den beiden. Also jetzt eine plumpe und immerwährende Unterscheidung akut, chronisch, klar gibt es natürlich. Wenn ein Tier einen Unfall hatte, wenn ein Pferd eine Verletzung hatte und Fissuren, Frakturen, wie wir es gerade schon mal kurz angesprochen haben, dieser Bereich, ganz klar, das sind alles akute Geschehene. Aber das meiste ist eigentlich von Bedeutung für einen Praktiker letztendlich die chronischen Verlaufsformen. Und ob wir das jetzt, ob wir dem Kind einen Namen geben oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß, dass man gerne dazu neigt, auch dann mal von einer Arthrose zu sprechen, bei einer chronischen Verlaufsform. Wobei ich dazu gleich sagen möchte, ganz vorsichtig damit umzugehen. Und wenn denn das als Diagnose fällt oder viele, nicht einen Schrecken zu kriegen. Das ist, man muss ja auch dem Besitzer auch irgendwo ein bisschen was erklären natürlich oder auch eine ganze Menge erklären, dass man da nicht sofort einen Herzinfarkt kriegt.
Ja.
Das ist ein Begriff, wenn man den ganz stoisch benutzt, der eigentlich immer ein bisschen zu sehr negativ belastet ist. Natürlich, wie gesagt, man muss sich irgendwo annähern und auch im Gespräch was erklären. Aber das sind eigentlich die chronischen Gelenkerkrankungen sind eigentlich die, die in meiner Praxis den absolut größten Teil ausmachen. Mhm. Wie gesagt, die Verunfallten lassen wir jetzt einfach mal ausgeklammert im akuten Bereich. Das ist ganz klar. Versorgung muss dort unverzüglich sein, ob Tierärztin oder der Tierarzt vor Ort hoffentlich so schnell wie möglich dann kommen kann, beziehungsweise man muss auch dann sehr schnell abwägen, ob man dann nicht in eine benachbarte oder vorhandene Tierklinik fährt. Mhm. Wie gesagt, da ist die Erstversorgung ganz wichtig. Die chronischeren Verlaufsformen, die akkumulieren, die entwickeln sich ja. Mhm. Das sagt ja auch ein bisschen der Name. Und die sind eigentlich, die münden, das meinte ich gerade mit Schnittstelle, auch mal in ein akutes Geschehen ein. Natürlich ist ein Pferd dann auch mal offensichtlich lahm. Und da können eigentlich alle Gelenke betroffen sein. Wobei dann natürlich Huf, Fesselgelenke, Sprunggelenke, Kniegelenke schon ein bisschen rausragen statistisch. Also da gibt es natürlich schon ein paar Gelenke, die öfters betroffen sind. Man kann das auch ein bisschen statistisch noch klassifizieren und einordnen. Aber die genannten sind eigentlich, die machen eigentlich den absolut größten Teil aus. Mhm. Aber
Das heißt, du hast gerade ja schon davon gesprochen, es gibt Situationen, da muss man dann wirklich schnell entscheiden, gehe ich jetzt zum Tierarzt, rufe ich jemanden her. Das heißt, das Pferd hat ja schon was, also es lahmt zum Beispiel. Mhm. Gibt es da vielleicht Dinge, die ich jetzt als Pferdehalter vielleicht schon früher bemerkt haben könnte, worauf ich hätte achten können? Also sage ich mal Stichwort auch, bisschen Prävention und Beobachtung oder wie erfährst du das so bei deinen Patienten? Berichten da die Halter oft, dass ihnen schon was aufgefallen ist in den Wochen zuvor oder ist das ja, wirklich das ist oft so, man kommt in den Stall und schwupp sieht man, okay, jetzt
das lahmt das Pferd. Ist sicherlich relativ unterschiedlich. Es gibt Besitzer, die da aufmerksam sind und sich bemühen. Und natürlich die Warnzeichen auch mit Schwellung der Gelenke, Füllung der Gelenke. Also das ist dann eigentlich eine Kapselfüllung, die man da eigentlich dann wahrnimmt und beobachten kann. Wärme, Umfangsvermehrung, ob die jetzt nur im Gelenksbereich sind oder auch ein bisschen umliegend sind, das sind alles Warnhinweise. Natürlich, wenn das Pferd sich im Gang verändert, sprich vielleicht auch schon im Schritt sich in den letzten Tagen oder Wochen verändert. Das nehmen viele wahr und da sollte man drauf achten. Ich würde aber den Ratschlag geben, jetzt nicht, dass man jeden Tag ganz verkrampft schaut und sagt, jetzt muss ich jeden Tag alles nachschauen und immer meinen Plan nachkommen. Ein bisschen natürlich bleiben, ein bisschen auch aus dem Bauch raus, dass man natürlich, bevor man jetzt ein Pferd rausbringt auf die Koppel oder beziehungsweise Training aufnimmt, einmal alle vier Extremitäten mal beobachtet, einmal wirklich schaut und auch mal mit der Hand von oben nach unten runterfährt und einfach mal palpiert und abtastet. Das gehört dazu, wie auch Huf auskratzen. Bei der Gelegenheit, das ist dann wirklich ein Prozedere, was eigentlich ins Blut übergeht bei den meisten. Mhm. Und ganz wichtig ist auch, dass man das Verhalten des Tieres respektiert und im Auge hat, wie gesagt, wie steht das Pferd? Steht es so ein bisschen, immer vorderständig, steht ein Bein vorne immer weiter vor, entlastet es? Mhm. Ist es am Wippen? Sind da Warnsignale im Verhalten? Ist da Stress aufgekommen? Das ist unendlich eigentlich die Palette, wo kleine Warnzeichen da sind. Aber wie gesagt, ganz wichtig, nicht verkrampfen, alles ein bisschen versuchen zu beobachten. Und wenn man neu mit Pferden unterwegs ist, erste Mal ein Pferd hat, da jetzt nicht sagen, oh weia, wir sind da weit hinterher. Man entwickelt sich, man muss da ein bisschen entspannt bleiben. Da wiederhole ich mich im wahrsten Sinne des Wortes. Und man kann eine ganze Menge lernen und offen sein und auch mal einen Ratschlag zu Herzen nehmen. Und versuchen, einfach die Grundbereitschaft zu haben, im Interesse des Tieres oder auch für sich selber zu lernen und die Augen offen zu halten. Mm. Aber die Tiere sagen uns eigentlich fast alles.
Ja.
Die Sprache der Tiere ist phänomenal. Wir müssen versuchen, sie ein wenig zu interpretieren, aber erstmal offen zu sein und nicht alles vorzugeben, sondern vielleicht erstmal einen Input von den Pferden aufzunehmen, bevor wir schon wieder wissen, was es ist. Ich denke, ganz wichtig, lasst erstmal die Pferde sagen und zeigen, was los ist.
Ja.
Und dann können wir uns dann natürlich einbringen. Mhm. Aber das sind eigentlich ganz klassische Zeichen.
Bei dir ist es ja so, du blickst ja jetzt auch schon auf ein paar Jahrzehnte Erfahrung zurück und hast da sicherlich auch schon immer so eine Grundintuition oder kannst Fälle ja wahrscheinlich schon relativ schnell dann beurteilen. Aber gibt es auch bei dir so ein paar Dinge, die du, wenn du jetzt zum Beispiel den Pferd anschaust oder halt in einer Untersuchung bist, worauf du unbedingt achtest, wenn es jetzt so in Richtung Gelenkprobleme geht?
Das geht eigentlich in die Richtung, was wir gerade kurz auch angesprochen haben. So dieser Gesamteindruck oder auch der klassische erste Eindruck. Yeah. Und sicherlich ist man da geschulter und auch nach einer gewissen Zeit der Erfahrung, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, fast 3 Jahrzehnten, ein bisschen im Thema drin. Aber der Gesamteindruck, der erste Eindruck ist schon sehr, sehr wesentlich. Wie steht das Pferd? Was sagt mir das Auge des Tieres? Ich finde, das Auge ist der Spiegel des Tieres und sagt eigentlich schon, es geht gar nicht um Schnelligkeit. Mhm. Es geht natürlich, dass man das erkennt, ja. Aber das Auge des Tieres ist eigentlich so, dass mit das Erste, worauf ich achte,
ja,
natürlich im Zusammenhang, das ist eigentlich so ein fließender Übergang zu dem Gebäude, zu der Haltung, zu dem Wesen des Tieres an sich. Und dann natürlich, bevor man erst einen Handgriff tätigt, hat man eigentlich schon relativ schnell einmal die Gliedmaßen überblickt. Und sicherlich ist man da schon nach so vielen Jahren ganz gut dabei. Aber ganz wichtig ist, und das ist ein Grundsatz, den ich mir so gesagt habe, ich möchte jeden Tag noch was dazulernen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Ansonsten muss ich aufhören oder Zahnarzt werden. Aber also auf jeden Fall.
Kein Zahnarzt-Bashing hier im Podcast. Alles gut. Nee, das finde ich gut. Aber ich finde das interessant, dass du sagst, du schaust dir auch das Auge an und andere Körperbereiche. Das heißt, du zielst nicht nur aufs Gelenk ab und schaust dir das Gelenk isoliert an, sondern schaust dir auch das Pferd im Ganzen an. Und
genau, das ist der Anfang.
Genau, der Anfang.
Das ist mein,
Und was genau siehst du im Auge? Also hat das was mit zum Beispiel, ja, wie klar das Auge? Oder
das ist ganz wichtig, ja, also tatsächlich, wie klar ist das Auge? Ist es, ist das Pferd, macht es eher apathischen, schmerzbelasteten Eindruck? Mhm. Und das zeigt uns das Auge tatsächlich.
Ja.
Und eine gewisse Apathie kann man da wirklich ganz schnell auch lesen und fühlen eigentlich. Und wenn ich den ersten Eindruck über das Tier gewonnen habe, positioniere ich mich im Gespräch mit der Besitzerin oder mit dem Besitzer eigentlich intuitiv sehr schnell wieder zum Tier und gehe über die Schultermuskulatur. Im Gespräch taste ich eigentlich schon, das soll auch gar nicht unhöflich sein oder Zeitdruck symbolisieren. Nein, ganz einfach, ich versuche dann, ja, das Pferd zu kontaktieren. Ich sehe auch schon, wie es mir gegenüber sich verhält. Mhm. Und ich taste dann langsam über den Rücken und dann kommt man schon ein bisschen näher, dass man dann ein paar Infos hat und geht man auch mal dann als Tierarzt über die 4 Extremitäten. Mhm. Das ist so eine Grunduntersuchung, die, glaube ich, alle Kolleginnen und Kollegen machen. Und wie gesagt, im Gespräch kriegt man dann auch schon ein paar Infos. Aber dann versuche ich auch eigentlich ein bisschen auszublenden, weil ich dann an dem Tag, wo ich gerufen werde und wir den Termin nachkommen können, von meiner Warte aus gucken muss, was ist eigentlich los. Mhm. Die Infos sind wichtig, aber man muss damit auch umgehen können und sicherlich auch gut selektieren können, das ist auch gar nicht böse gemeint. Aber dann, wenn die Kontaktaufnahme zum Tier nach dem Visuellen ans Palpieren geht, dann geht es auch wirklich richtig los. Und natürlich im orthopädischen Bewegungsapparat folgt dann auch die Untersuchung im Schritt des Tieres. Wir traben an, wir machen Beugeproben. Das ist dann alles so ein bisschen auch schon, je nachdem, was wir in den ersten Untersuchungen gesehen und rausbekommen haben, schließt sich das dann weiter an. Wir sehen das Pferd dann an der Longe. Manchmal ist es nötig, dass es auch mal dann unter den Sattel gesehen wird. Also es sind alles so Möglichkeiten. Manchmal ist es auch so, dass wir relativ schnell zielfündig werden. Aber der Kontakt zum Tier ist immer ganz wichtig, weil wir auch schauen, welche Muskelpartien sind verhärtet, welche sekundären Folgeerscheinungen auf eine primäre Ursache sind schon losgetreten, in Kraft getreten. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir versuchen sollten, die Hierarchie der Probleme zu suchen, zu finden und auch in der Wertigkeit einzuschätzen.
Ja.
Es nützt nichts, wenn man jetzt einen Punkt hat, der eher hinten in der Wertigkeit ansteht, an dritter, vierter Stelle. Wir können dem Tier, ich sage jetzt mal exemplarisch, muskeltechnisch helfen, durch eine Akupunktur, durch eine Rückenbehandlung, aber die Ursache steckt in den Gelenken. Dann werden wir da nicht glücklich werden oder das Pferd wird nicht glücklich werden.
Ja.
Wir auch nicht am Ende. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, sich die Zeit zu nehmen, ruhig zu schauen, sind mehrere Komplexe betroffen? Wo ist die primäre Ursache? Wo ist mit höherer Wahrscheinlichkeit das Problem losgetreten? Und dann kommt eigentlich auch die ganz wichtige Arbeit, was ist noch als Konsequenz aufgetreten? Das kann ich wirklich, versuche ich auch meinen Besitzern so mitzugeben. Ich glaube, dass ich das allgemein hier bei der Gelegenheit als ganz wichtigen Ratschlag, gut gemeinten Ratschlag einmal in den Raum werfen darf. Versucht nicht nur eine Sache zu fokussieren, seht das Ganze wirklich im Ganzen.
Ja.
Wir sind zwar sehr speziell im Bewegungsapparat aufgestellt, indem wir eine Lahmheit suchen, aber auch da ist die Komplexität eigentlich immer da. Mhm. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir die einzelnen Probleme suchen, finden und dann auch positiv beeinflussen können. Mhm. Also eine Sache ist es eigentlich nie.
Mhm. Ja, das ist spannend, weil oft ist das ja in der Medizin so, dass so gedacht wird. A muss zu B führen, B muss zu C führen und so weiter. Aber du hattest mir ja auch mal erzählt zum Beispiel, dass die Zahngesundheit beim Pferd nicht losgelöst zu sehen ist. Also Zahngesundheit ist einfach nur Zahngesundheit, sondern die Zähne wirken sich auf den ganzen Organismus aus.
Genau, das ist auch ein weiteres Beispiel.
Genau.
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Kommt komplett in die Geschichte mit rein.
Ja.
Wir hatten ja gerade schon mal bei dem anderen Thema kurz diese 10, 15 Jahre, wo doch eine Veränderung in der Sichtweise und Interpretation sich entwickelt hat, eigentlich aus der Humanmedizin heraus, was Bewegung angeht im Rahmen von Erkrankungen oder von orthopädischen Problemen. Und ich würde das relativ ähnlich zeitlich ansiedeln, dass da auch zum Glück oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Glück ein Umdenken stattfindet. Das ist ein Prozess natürlich und das dauert auch alles ein bisschen. Aber auch die Zahngesundheit ist ein riesig gutes Beispiel, was du da ansprichst, Helen. Ja, vor 30 Jahren waren die wenigsten Besitzer überhaupt so weit, darüber nachzudenken. Und das war auch eine Erziehungssache und auch eine Aufklärungsgeschichte seitens der Tierärztinnen und Tierärzte, die dort geleistet wurde in den letzten 2-3 Jahrzehnten. Jetzt weiß eigentlich jeder um die Bedeutung der Zähne allgemein. Und man kann das auch noch ganz weiter durchgehen. Und natürlich, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, dass die Zahngesundheit letztendlich nicht nur lokal zu betrachten ist, sondern wenn dort Probleme sind, Entzündungen, die enzymatische Vorverdauung von im Maulbereich nicht funktioniert, dass da natürlich in der Konsequenz Magen-Darm-Probleme entstehen können, Stoffwechselprobleme entstehen können. Wir können da Pünktchen jetzt sagen, da sitzen wir eigentlich noch bis morgen hier. Mhm. Das ist aber trotzdem ein ganz wichtiger Punkt und ich würde sogar die Zahngesundheit auch mit in den orthopädischen Bereich mit ansiedeln, weil wir können Gelenke diagnostizieren, wir können Muskelprobleme diagnostizieren, wir können alles machen, wenn vorne noch ein Problem ist und das Gebiss nicht vernünftig angenommen und umgesetzt werden kann, wird immer ein Problem nachkommen. In Wellen verhält sich das meistens, aber wir können, das meinte ich auch vorhin mit dem Komplex und mit der Wertigkeit oder Hierarchie der Probleme, nicht vorwärts kommen, wenn wir jeden einzelnen Punkt in Angriff nehmen. Mhm. Und da muss man auch zu bereit sein, sicherlich als Tierarzt einerseits, aber natürlich auch, das ist auch eine gewisse Erziehungs- und Aufklärungsgeschichte seitens der Tierärzte den Besitzern gegenüber, dass man da wirklich versucht, auch ein bisschen das zu erklären und einfach auch mal einen Denkanstoß zu geben.
Genau. Ja, ich finde das schön, dass du so die Verbindung zum Pferd so in den Fokus stellst, weil so als, sag ich mal, renommierter Tierarzt könnte das ja auch eine sehr komplexe Antwort sein, aber das ist ja eigentlich das Schöne, weil wir ja in so einer Zeit sind, wo alles diagnostikbasierter wird und jetzt kommt künstliche Intelligenz und halt sehr viel Diagnostik in der Tiermedizin mit sicherlich auch super hilfreich ist, aber dabei würde ja mancher behaupten, dass so diese Verbindung zum Tier vielleicht auch manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Und das finde ich ganz wichtig. Das ist auch in unserem Ansatz so, dass das immer die Basis bilden muss und dieses Beobachten und in den Austausch gehen halt wirklich super wichtig ist. Aber jetzt habe ich nochmal eine ganz wichtige Frage. Und zwar, jetzt habe ich auch gar keine schöne Überleitung, aber ist egal, welche Rolle die Ernährung spielt. Denn Bei Gelenkerkrankungen.
Ja. Ja gut, also auch da natürlich die Basis, auch da das ist ganz offensichtlich natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Also um das mal ganz kurz abzukürzen. Ganz wesentlicher Punkt bei Mensch und Tier und hier bei uns jetzt im Speziellen natürlich im Pferdesektor. Die Ernährung ist ganz wesentlich und wenn wir dort Probleme haben, wenn die Futterrationen nicht ausgewogen sind, wenn Mangelsituation da ist, wenn Vitamine nicht ausreichend da sind, qualitativ als auch quantitativ, das kann man jetzt auch unendlich fortführen, Mineralien, Spurenelemente, das muss alles gegeben sein. Und zwar auch, da muss man sehr kritisch sein als Besitzer, dass man da auch versucht, maximal beste Qualität dem Tier zur Verfügung zu stellen, ob jetzt Heu oder Kraftfutter oder Grundfutter an sich. Ganz klar, Qualität muss gut sein und da kann ich einen kleinen Tipp geben, wenn man schon das Gefühl hat, da ist irgendwas nicht in Ordnung, geruchlich, Auge sagt uns, Mensch, das ist doch jetzt nicht wie die Charge oder wie das Futter, was wir sonst gehabt haben, diesmal. Finger von lassen und sich lieber einmal täuschen. Aber ganz wichtig, es muss immer vernünftiges Futter zur Verfügung sein. Immer ausreichend sauberes Wasser muss zur Verfügung gestellt werden. Das sind absolute Basispunkte. Da sage ich nichts Neues, das ist ganz klar. Aber wenn wir jetzt ein bisschen spezieller jetzt hier unter unser Thema gehen, bezüglich Ernährung und Gelenkerkrankungen oder Lahmheiten, ist es natürlich so, dass es auch inzwischen Möglichkeiten gibt, Therapien zu unterstützen, auch über den Futterweg.
Ja.
Und auch da sage ich jetzt nichts Neues, dass in den letzten 10, 15 Jahren auch Ingredienzien wie Glucosamine, Chondroitine, Hyaluronsäure inzwischen auch auf dem Oral Grade erhältlich sind, sind Möglichkeiten, das ist schon sehr spezifisch der Einsatz, das hat jetzt mit Grundfütterung oder Erhaltung nichts zu tun, das ist sehr gezielt, aber da haben wir dann auch einen prophylaktischen Bereich, wo ich das auch sehr begrüße und im Rahmen meiner Praxis auch gerne einsetze und wir haben natürlich auch einen begleitenden Futter ausgleichenden Einsatz auch bei anderen Erkrankungen im orthopädischen Bereich. Und das ist ein Sektor, den ich eigentlich auch seit 15 Jahren, vielleicht auch schon länger, abdecke und tatsächlich auch von überzeugt bin. Mhm. Und auch da, wir kommen da auch wieder zu der Basis zurück, die Qualität ist wichtig, die Konzentration und was auch drin ist, muss vernünftig sein. Ja. Und sollte auch nicht zu sparsam sein, soll auch mal was auf dem Futtersektor ausgleichen können. Das sind schon Möglichkeiten, die wir dort einsetzen können. In Pferdeställen, wo jetzt letztendlich Trainingspferde unterhalten werden und Rennpferde trainiert werden oder Turnierpferde, ist es inzwischen Standard, dass man im prophylaktischen als auch ein bisschen stärker begleitenden Sektor die Tiere mit diesen Ingredienzien doch unterstützen kann.
Mhm. Geht gesunde Pferdeernährung heutzutage noch komplett ohne Nahrungsergänzer? Also so einfach so eine persönliche Meinung von dir?
Ja, gehen tut schon, aber man muss wissen, wo man hin will. Und man muss gucken, wo ich durch welchen Weg am Ende mit hoher Wahrscheinlichkeit auch rauskomme. Am Ende muss der Besitzer, die Besitzerin wissen, wozu die bereit sind. Und es ist auch für bei vielen sicherlich auch mal ein Trial and Error und auch ein Lernweg und Lernprozess. Das ist ganz normal, das geht jedem so. Das gehört auch dazu. Und sicherlich gibt es da auch unterschiedliche Interpretationen und auch Einstellungen. Also ein Muss ist es nicht, aber raten tue ich dazu.
Ja, aber was sind denn so, weil ich könnte mir vorstellen, dass fast jeder Pferdehalter sagt, ja, mein Pferd wird gesund ernährt. Was sind denn trotzdem so Fehler, die, sag ich, Fehler ist immer so ein hartes Wort, aber so Dinge, die du trotzdem beobachten kannst, die öfter mal vielleicht doch ein bisschen falsch gemacht werden?
Ja, also eine ganz wesentliche Geschichte ist natürlich Überfütterung, ne? Der Name sagt es natürlich, aber zu gut gemeint und zu viel Gewicht, ist natürlich, und da schließt sich natürlich der Kreis hier zu den Gelenkserkrankungen, das ist natürlich ein wesentlicher Faktor, ne? Also das meine ich auch mit ausgewogener Futterration und ausgewogener Ernährung. Zu viel ist immer schlecht, zu wenig natürlich auch. Alles selbstreden, ganz klar, da sage ich nichts Neues. Aber trotzdem den Fokus einfach auch mal, zu viel ist wirklich ein Riesenproblem. Da müssen wir dann wieder die Faktoren der Haltung oder Auslaufmöglichkeiten, der Trainingsmöglichkeiten. Es kommen so viele Adjektive, so viele Faktoren wieder zusammen, die wir dann auch wieder ganz kritisch betrachten müssen. Man muss gucken, dass das Pferd je nach Trainingszustand, je nach Einsatzgebiet nicht zu fett ist, nicht zu viel Gewicht hat. Und man hat mal Phasen, wo es nicht hundertprozentig sein kann. Das ist auch klar. Aber es ist schon ganz, ganz wesentlicher prophylaktischer Faktor auch, dass man aufpasst, dass die Tiere nicht zu schwer, ich sage jetzt mal ein bisschen härter, zu fett sind, weil das ist ganz klar limitierender Faktor für die Gesunderhaltung von Gelenken und vom Lokomotionssystem an sich.
Okay, das heißt, Gewichtsmanagement ist ganz wichtig, genügend Bewegung,
natürlich
hochwertiges Futter.
Bewegungsmanagement, genau.
Und dann natürlich bei den Produkten, die man einsetzt, auf jeden Fall auf Qualität auch achten.
Absolut, also da,
wie viel drin ist. Ne? Das,
da wirklich.
Das kann man ja wirklich auch mal so sagen, dass halt auch
sehr
viele. Auch
mal lesen, was drin ist, was draufsteht.
Genau.
Auch mal kritisch sein und dann nicht nur das Portemonnaie dann entscheiden lassen.
Genau.
Hat alles auch mit Geld zu tun. Das ist völlig legitim.
Ja.
Ganz normal, aber trotzdem kritisch sein und auch mal schauen, wo vielleicht auch mal schon gute Erfahrungen gewesen sind.
Ja.
Auch mal einen Ratschlag von jemandem sich einholen. Und da wirklich kritisch sein und bitte nicht jetzt dann nur um was zu geben, was einfach so kaufen, dass es da im Regal steht, dann auch füttern. Aber bitte auf Qualität achten. Und da kann man sich auch mal informieren. Da kann man auch mal einen erfahrenen Trainer oder jemand, der schon lange im Stall unterwegs ist und guten Ruf hat, auch mal ruhig fragen. Gehört zum Leben dazu, einfach auch mal jemanden zu fragen. Was denkst du? Hast du deine Idee? Hast du mit XY gute Erfahrungen gemacht? Ja, nein. Warum denn nicht? Das ist ja unser tägliches Leben. Und das kann man auch mal ruhig so sagen.
Und einfach auch mal hinten drauf schauen, wie viel wirklich drin ist. Ne? Weil das kann man ja ruhig an der Stelle auch mal sagen. Wir werden öfter mal gefragt, warum denn unsere Nahrungsergänzer so teuer sind, sag ich mal. Und das hat ja einfach auch den Grund, dass auch deutlich mehr drin ist, sag ich
das
mal.
Das ist
natürlich, dass jetzt bei den Nahrungsergänzern ja schon auf dem Markt teilweise riesige Unterschiede sind. Ne? Also ein Gelenkprodukt ist nicht gleich ein Gelenkprodukt.
Nein, das genau das meinte ich, Helen. Dass man da kritisch ist, auch mal das Kleingedruckte liest und da wirklich einfach sagt, okay, ein Produkt, was jetzt 20 Euro kostet oder 80 oder 90 Euro, dass es da Unterschiede gibt. Ich glaube, das weiß eigentlich jeder. Und da muss man dann auch einfach wirklich kritisch sein. Und da gibt es Tag und Nacht Unterschiede, das muss man ganz klar sagen. Und da sollte man schon bereit sein, auch dann mal in die Tüte zu kommen.
Ja, Jetzt noch eine abschließende Frage. Und zwar weißt du ja, dass uns immer ganz wichtig ist die Magen-Darm-Gesundheit. Mhm. Was für eine Rolle spielt die bei dir in den Konzepten und beziehungsweise vielleicht auch auf die, ihr habt ja auch Ställe, ne, mit eigenen Pferden, vielleicht auch bei euren eigenen Pferden.
Ja, die Magen-Darm-Gesundheit ist eigentlich auch wieder ein Thema für einen Einzelnen oder auch schon mehr eine Serie von Podcasts wahrscheinlich. Aber natürlich auch, ich finde das gut, dass du das nochmal ansprichst und mit einwirfst. Die Magen-Darm-Gesundheit, da schließt sich ja letztendlich der Kreis, gehört absolut natürlich auch, das ist ja auch im Rahmen der Fütterung an sich die Fragestellung, aber da schließt sich der Kreis natürlich auch für Gelenkerkrankungen und Gesunderhaltung von Gelenken.
Siehst
oder
du
vom
da einen Zusammenhang?
Absolut, ja. Absolut. Mhm. Und der Magen-Darm-Trakt ist letztendlich das Immunsystem, das Immunorgan, in Anführungsstrichen gesetzt, mal ein bisschen vereinfacht gesagt, für jedes Lebewesen und natürlich auch für unsere Pferde. Und die Pferde können nur gedeihen und letztendlich in der Konsequenz können auch nur gesund erhalten werden im Rahmen der Gelenke, der Muskulatur. Wir müssen da auch mal einmal Sehnen einmal ansprechen. Das fällt ja auch unter Bewegungsapparat. Ligamente ganz einfach auch. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und da muss man halt auch wieder schauen, dass man mit dem Säure-Basen-Haushalt hinkommt, dass der Magen-Darm nicht überfordert wird. Fangen wir noch mal ganz oben an. Entwurmung muss geregelt sein, muss gewährleistet sein. Bitte nicht verschlafen die Intervalle. Bitte auch mal die Wurmkuren auch mal wechseln, sodass wir da auch mal einen verschiedenen Reiz haben und auch ein verschiedenes Spektrum einsetzen.
Ja.
Da schließt sich der Kreis und ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, klar.
So, jetzt nochmal abschließend, bevor wir schon am Ende sind unserer Podcast-Folge. Wenn du jetzt nochmal etwas, also eine Sache sagen müsstest, die dir im Thema Gelenke beim Pferd wirklich am meisten am Herzen liegt. So, was wäre das? So ein abschließender Satz jetzt. Jetzt bin ich aber...
Ja, okay. Jetzt mit den Gelenken keinen Schrecken kriegen, wenn ein Pferd lahm ist.
Ja.
Ganz wichtig. Entspannt bleiben.
Ja.
Natürlich kriegt jeder einen Schrecken, geht mir auch nicht anders. Also sagt sich immer alles leichter als gesagt. Aber, und ich glaube, das ist eine gute Nachricht oder vielleicht einfach auch mal ist auch ein guter Ratschlag. Die meisten Gelenkerkrankungen sind sehr positiv, im guten Sinne beeinflussbar.
Ja.
Und eigentlich, wenn man ein Konzept auch entwickelt, ich lerne ja die neuen Besitzer immer nur kennen, wenn ein Problem da ist. Das ist ja ganz klar. Das liegt in der Natur der Sache. Aber ich versuche, wenn dann alles gut ist, die Leute auch ein wenig mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, denk mal Richtung Screening und Prophylaxe.
Ja.
Warum sieht man sich nicht auch mal in einem halben Jahr bei einem gefühlt gesunden Pferd? Ich lerne die Tiere kennen oder meine Kolleginnen und Kollegen lernen die Tiere kennen. Im Rahmen der Prophylaxe kann man ein Grundproblem vielleicht schon im Kommen wieder sehen.
Ja.
Da ist dann wieder was in der Pipeline. Ist ein ganz anderes Arbeiten, als wenn Bruch und Dallas ist.
Genau.
Und das würde ich sehr, sehr gerne und wärmstens empfehlen, einmal drüber nachzudenken. Ist alles kein Muss. Screening, sprich Prophylaxe, nach einer erfolgten Therapie, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist nicht ganz neu, haben wir irgendwo wahrscheinlich schon mal im Humanbereich gehört, zumindest im Humansport.
Ja.
Warum nicht ein bisschen in die Richtung mal mitdenken? Und die gute Nachricht ist, es wird nachher billiger.
Genau.
Weil wir tatsächlich,
nicht
weil wir jetzt kommen, wird alles teurer, sondern die Probleme sind rein statistisch betrachtet viel niedriger, als wo man das Pferd erste Mal kennengelernt hat. Und das ist wirklich eine finanzielle Geschichte, was jetzt nicht das Wichtigste ist, aber bei vielen doch im Hinterkopf natürlich mitschwebt, völlig legitim.
Ja.
Aber im Rahmen der maximalen Gesunderhaltung sind uns da ganz viele Wege und Türen geöffnet, einfach auch durch Screening, sprich Prophylaxe, zu arbeiten.
Mhm.
Ganz wichtiger Punkt, kann ich wärmstens empfehlen.
Ja, super. Das war super interessant, Andreas. Danke für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Und dann würde ich sagen, sprechen wir nächstes Mal über Magen-Darm-Gesundheit, wie du schon angekündigt.
Ich glaube, haben wir jetzt schon abgemacht.
Genau. Okay, dann
vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut. Danke.
Danke dir.